gut. Hesekiel 33. Wir haben heute ja, zwei gute Kapiteln für Hirten, für Leiter. Auch 33 und 34 und dann 35 haben wir nochmal ein Gerichtswort gegen eine heidnische Nation, nochmal so als Draufgabe. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, rede zu den Söhnen deines Volkes und sage zu ihnen, wenn ich das Schwert über ein Land bringe und das Volk des Landes nimmt einen Mann aus seiner Gesamtheit und setzt ihn sich als Wächter ein, und er sieht das Schwert über das Land kommen und stößt ins Horn und warnt das Volk. Also das Schwert ist natürlich eine Armee hier, Feinde, die kommen. Im konkreten Fall geht es um die Babylonier, die kommen werden. Und wenn dann einer das Schall des Horns hört, sich aber nicht warnen lässt und das Schwert kommt und rafft ihn weg, so wird sein Blut oder sein Leben auf seinem Kopf bleiben. Er hat den Schall des Horns gehört, hat sich aber nicht warnen lassen, sein Blut wird auf ihn bleiben. Also er ist selbstverantwortlich, wenn er gewarnt wurde und nicht reagiert, ist er selber schuld. Doch hat er sich warnen lassen, so hat er seine Seele gerettet. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und er stößt nicht ins Horn und das Volk wird nicht gewarnt und das Schwert kommt und rafft von ihnen eine Seele weg, so wird dieser um seiner Schuld willen weggerafft, aber sein Blut werde ich von der Hand des Wächters fordern. Also es geht ja hier um Gottes Gericht, Babylonier, die Gericht gegen Israel kommen, irdisches Gericht eigentlich vom Kontext, erstmal nicht unbedingt ewiges Gericht, obwohl wir es da sicher auch anwenden können, da drauf. Aber ein ganz einfaches Bild eigentlich, wenn der Wächter warnt und die Leute hören nicht, dann sind sie selber schuld an ihrem Unheil. Aber wenn der Wächter sieht, das Gericht kommt und er warnt nicht, so wird der Schuldige um seiner Schuld willen weggerafft. Er wird ja gerichtet, ist er schon gerecht, aber trotzdem wird auch der Wächter zur Rechenschaft gezogen, weil er nicht gewarnt hat. Und
ernstes Wort, ja.
Ist ein ernstes Wort an den Hesekiel, eine neue Berufung sozusagen. Für ihn hat jetzt viele Jahre lang treu gedient, ohne viel Frucht zu sehen eigentlich. Aber natürlich auch ein Wort an jeden von uns, der Verantwortung trägt, der ein Wächter ist. Ich meine, wir sind Wächter über unsere Gemeinde, Wächter über die Familien, die Ehen, die Kinder. Wir haben Verantwortung. Wir wissen, Gott wird Sünde richten und Schuld richten und auch für Geschwister. Wenn wir nicht warnen, dann sind wir mitverantwortlich, wenn wir zuschauen, wie einer ja, in Sünde lebt und irgendwann gerichtet wird dafür. Ich denke, auch wenn wir Leuten das Evangelium nicht weitersagen, wir haben diese Verantwortung, wir wissen, das letzte Gericht, wenn wir es jetzt mal so anwenden, das kommt. Dann haben wir Verantwortung.
Also das alles vor den Richterstuhl Christi und hoffen ja die Belohnung zu empfangen, aber da wird das alles ja aufgezeigt, was wir getan haben zu Lebzeiten.
Ja.
Das und das und vielleicht dann auch, wenn wir da was versäumt haben zu sagen.
Ja, wo sind wir? Wir rufen zu wachen über Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat, in der Gemeinde, in der Familie, auch Nachbarn, Bekannte, Kollegen, die Gott uns in unser Leben gestellt hat. Wo können wir sie bewachen, sie beschützen? Wir haben die Wahrheit bekommen von Gott, wir wissen die Wahrheit, wir können sie weitergeben. Denk an meine Kinder auch, ja, dass wir unsere Kinder im Herrn erziehen, in seinem Wort ermutigen, ermahnen. Gehört alles dazu, auch zum Dienst der Hirten, gell? Werden wir noch sehen. Ja. Er spricht jetzt natürlich zu Ezekiel: Dich nun, Menschensohn, habe ich als Wächter für das Haus Israel eingesetzt. Du sollst das Wort aus meinem Mund hören und sie vor mir warnen. Also es geht um Gottes Wort und um sein Gericht. Er benutzt die babylonischen Armeen ja nur als ein Werkzeug. Wenn ich zu dem Gottlosen sage, du Gottloser, du musst sterben, du aber redest nicht, um den Gottlosen von seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Schuld willen sterben. Wie gesagt, aber sein Blut werde ich von deiner Hand fordern. Du bist auch mitverantwortlich. Wenn du jedoch den Gottlosen vor seinem Weg warnst, damit er von ihm umkehrt, er aber von seinem Weg nicht umkehrt, so wird er um seiner Schuld willen sterben. Du aber hast deine Seele gerettet. Er hat seine Verantwortung als Prophet. Vielleicht war er auch ein bisschen frustriert, dass so wenige reagiert haben, wie Jeremia auch, aber er zeigt ihm hier auch wirklich den Wert seines Dienstes. Du hast einen wichtigen Dienst, dass du warnst, und dann sind die Leute selbstverantwortlich. Wir können ja niemanden zu seinem Glück zwingen oder zu einer Bekehrung zwingen, aber wir können warnen und die Wahrheit sagen, zur Umkehr aufrufen. Und das ist Gottes Herz ja eigentlich. Wenn er Gericht ankündigt, dann will er, dass die Leute umkehren, dass er nicht richten muss, werden wir gleich sehen, so wie bei Ninive auch, wo Jona gepredigt hat, noch 40 Tage, und dann macht Gott die Stadt platt und die haben sind umgekehrt und Gott hat sie nicht gerichtet. Und du, Menschensohn, sage zum Haus Israel, so sprecht ihr und sagt: Unser Vergehen und unsere Sünden sind auf uns und in ihnen schwinden wir dahin. Wie können wir denn leben? Also wir sind Sünder, wie können wir denn leben? So, der Gedanke ist vielleicht, es macht ja eh keinen Unterschied.
Wie könnten wir leben?
Ja. So eine Ausrede wahrscheinlich. Sage zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, wenn ich gefallen habe am Tod des Gottlosen, wenn nicht vielmehr daran, dass der Gottlose von seinen Wegen umkehrt und lebt. Kehrt um von euren bösen Wegen. Ja, warum wollt ihr sterben, Haus Israel? Also es ist nicht egal, so dieses Schicksalhafte, wir können uns eh nicht ändern, Gott wird uns richten. Nee, Gott sagt, ihr könnt umkehren, ich habe gar keinen Gefallen am Tod des Gottlosen. Hey, wenn ein Gottesfürchtiger, wenn ein Kind Gottes heimgeht, dann geht es heim zum Vater. Wenn ein Gottloser in die Ewigkeit geht, dann ja, geht er in Trennung von dem Vater. Daran hat er keinen Gefallen. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Und das ist sein Herz, wenn Gott Gericht ankündigt. Motivation umzukehren. Warum wollt ihr sterben, sagt er. Es ist eure Verantwortung zu reagieren. Und du, Menschensohn, sage zu den Söhnen deines Volkes: Die Gerechtigkeit des Gerechten wird ihn nicht retten am Tag seines Vergehens, und die Gottlosigkeit des Gottlosen, er wird durch sie nicht stürzen an dem Tag, da er von seiner Gottlosigkeit umkehrt. Und die Gerechtigkeit des Gerechten, er wird durch sie nicht leben können an dem Tag, an dem er sündigt. Wenn ich dem Gerechten sage, leben soll er, und er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, also dieses Denken, ja, ich habe schon so viel Gutes getan, habe so viel Gutes auf der Waagschale, jetzt kann ich ein bisschen mal Gott vergessen und gottlos leben, und es macht ja nichts, weil es wiegt sich ja alles auf, so in die Richtung. Es ist ein Vertrauen auf die Selbstgerechtigkeit. Das wird ich nicht halten können. Und
treu bis zum Ende, ja.
Er verlässt sich auf seine Gerechtigkeit und tut Unrecht, so wird all seiner gerechten Taten nicht gedacht werden, sondern um seines Unrechts willen, das er getan hat, deswegen wird er sterben. Und wie gesagt, es geht hier um irdisches Gericht. Erstmal. Wenn ich aber zum Gottlosen sage, sterben musst du, so wie Jona in Ninive verkündet hat, sterben musst du, und er kehrt um von seiner Sünde und übt Recht und Gerechtigkeit, sodass der Gottlose das Pfand zurückgibt, geraubt es erstattet, in den Ordnungen, die zum Leben führen, lebt, ohne Unrecht zu tun, so soll er am Leben bleiben, er soll nicht sterben. Also wenn dein Gottloser ist, der ehrlich Buße tut und umkehrt, dann wird Gott ihn nicht richten für diese Schuld. All seine Sünden, die er begangen hat, soll ihm nicht gedacht werden. Recht und Gerechtigkeit hat er geübt. Er soll am Leben bleiben. Also es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit, dass wir jetzt... Es geht um irdisches Gericht nicht unbedingt. Wir wissen, dass wir durch Jesus allein... Aber
alle würden drauf fallen.
Die Frage in dem Kontext, die waren ja in der Verbannung weit weg vom Tempel, was mache ich mit meiner Sünde? Was mache ich mit meiner Schuld? Es macht ja keinen Unterschied. Was sagen die hier? Wie sollen wir leben? Wir sind Sünder, wir schwinden dahin. Aber Gott sagt, nee, er kennt ja unser Herz, wir können ihm ja nichts vormachen.
Die menschliche Sicht oder so ist ja immer ein bisschen anders. Die denken ja, auch wenn der so viel Gutes getan hat, und dann ist er irgendwann das Ende, was halt, ja, das ist so wenig. Und der Gottlose, der hat so viel Schlechtes getan, und am Ende bekehrt er sich, und dann denken die, ja, dann irgendwie aufgewogen. Eigentlich müsste Gott ja den, also... zur Rechenschaft ziehen, und das zum Schluss, das ist ja irgendwie, das ist aber halt
anders. Gnade, die Menschen verstehen Gnade.
Das ist dann anders. Das ist wie den Arbeitern im Weinberg, oder das so viele Stunden gearbeitet und der nur eine Stunde. Und,
ja, genau, Menschen haben ein Problem mit Gnade.
Das ist echt.
Also für sich selber ist es ja schon okay, aber wenn ein anderer zu viel Gnade kriegt, das wurmt uns dann auch. Gell?
Und dann sagen, warum ist es so? Dann die Frage.
Genau. Ja. Aber erstmal, es geht hier um irdisches Gericht. Wenn Gott Gericht ankündigt, wie ihr lebt gottlos hier, wenn er nicht umkehrt, dann gibt es eine Konsequenz und die Leute kehren um, dann ist Gott gnädig und gerecht. Das ist sein Herz. Und die Söhne deines Volkes sagen, der Weg des Herrn ist nicht recht, wodurch ihr eigener Weg nicht recht ist. Also, so gesagt, das ist nicht gerecht. Wodurch ihr eigener Weg nicht gerecht ist. Wer ist ein Mensch, der zu Gott sagt, du bist nicht gerecht? Wenn der Gerechte von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut, so wird er deswegen sterben. Und wenn der Gottlose von seiner Gottlosigkeit umkehrt und Recht und Gerechtigkeit übt, so wird er um ihretwillen leben. Gott kennt das Herz. Und ich meine, wenn einer so denkt, okay, ich habe genug Gutes getan, jetzt darf ich sündigen, dann offenbart das natürlich ein schlechtes Herz. Auf der anderen Seite, wenn einer in Unrecht gelebt hat und überführt ist und echte Umkehr da ist und Buße tut, dann offenbart es auch ein Herz.
Das ist ja wie bei Saul und bei David. Herzenseinstellung.
Mann nach dem Herzen Gottes. David war ja kein guter Mensch in dem Sinne.
Ja, und der Saul.
Also
genau das.
Über größere Strecken schon, aber er hat sich ja wirklich furchtbare Dinge geleistet. Ehebruch, Mord, viel schlimmer kann es ja nicht werden eigentlich. Und trotzdem sagt der Herr, er ist ein Mann nach meinem Herzen, weil er das offen und ehrlich mit Gott gelebt
das
hat.
Auch
ehrlich Buße getan hat.
Ja, das ist auch für uns irgendwie so ermutigend, dass wir das sehen, weil ja, das, der Herzenswunsch, ihm zu gefallen oder ja, einfach, obwohl noch vieles jetzt nicht so ist, wie ja, es sein soll, aber der Wunsch ist ja da und ja, Gott sieht es ja, das ist einfach so.
Ja.
Das ist unser großer Gewinn und Vorteil, dass das so ist, ja.
Ja, und er sieht ja, ob wir seine Gnade missbrauchen wollen oder ob wir in Dankbarkeit reagieren.
Dass es uns wirklich auch leid tut, aber was so falsch gelaufen ist oder so.
Genau. Aber Punkt ist, Gott ist ein barmherziger, gnädiger Gott, der nur wartet darauf, dass Menschen umkehren. Und deswegen ist es eine Verantwortung als Wächter, wenn wir wissen, wie gnädig der Herr ist und dass er jeden gerne vergibt und jeden gerne annimmt, der zu ihm umkehrt, dann sollte das noch viel mehr eine Motivation für uns sein, eigentlich eine Freude, weil es nicht schwer ist, Vergebung zu bekommen. Ich habe gedacht an das, was der Apostel Paulus den Ältesten in Ephesus in der Apostelgeschichte 20 gesagt hat, wo er sagt, ich bezeuge euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blut aller, denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Er war ein treuer Wächter, er hatte die Wahrheit, er hat die Wahrheit von Gottes Wort treu verkündet, nichts weggenommen, nichts weggelassen, weil es unangenehm ist für die Leute.
3 Jahre unter Tränen ermahnt es sie, also dass er da so ein Herz hatte.
So. Genau, im Vers 31, wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das ist ein echter Hirte.
Ja, ich denke mir, das ist auch an. Also geht so, ich habe die Gemeinde, ja, Leute, schon, ich habe das schon wirklich so auf dem Herzen und ich denke auch so dran, aber manchmal denke ich auch, ich könnte vielleicht doch, manchmal denkst du, du machst vielleicht auch ein bisschen zu wenig Gedanken. Oder ja, aber das ist irgendwie, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du da immer so, ja, so dieses Mitfühlen oder mit das, ja, was so anbelangt, wenn irgendwas ist und dass du da so das ganze Herz dann so reingibst, das ist schon.
Ja, es sind herausfordernde Kapitel. Aber gut, für uns unser Herz zu prüfen, ne? Es überführt uns ja.
Ja, aber
oft, ja, auch gerade diesen Wächterdienst
Anteil bekommen und es ist ja auch da, das also
wahrzunehmen
ist auch so dann irgendwo.
Es sind ja meistens die undankbaren Jobs, sage ich mal, dieses Ermahnen, Konfrontieren.
Ja, schon, ja.
Vielleicht Ungläubigen nachgehen auch, die nichts hören wollen, aber einfach trotzdem wichtig, dass wir treu sind, dass wir es weitergeben. Ihr aber sagt, der Weg des Herrn ist nicht recht. Ich werde euch richten, jeden nach seinen Wegen. Haus Israel. Und dann haben wir jetzt die Nachricht vom Fall Jerusalems. Und es geschah im 12. Jahr unserer Wegführung, im 10. Monat, also ungefähr 7 Jahre lang hat der Hesekiel jetzt schon gedient unter den Verschleppten.
Die Berufung bekommen und dann hat er, genau, dann hat er 7 Jahre da schon. Ja, an dem, genau, an dem Fluss Kebar, was er am Anfang wurde, sein 30. Lebensjahr.
Da kam ein Entkommener aus Jerusalem zu mir und sagte, die Stadt ist geschlagen, also die Stadt ist gefallen. Und die Hand des Herrn war am Abend über mich gekommen, vor der Ankunft des Entkommenen, und er hatte meinen Mund geöffnet, auf den Augenblick hin, als jener am Morgen zu mir hereinkam. So wurde mein Mund wieder geöffnet und ich war nicht mehr stumm. Ja, hat er als Zeichen gehabt auch, dieses Stummsein, außer wenn der Herr ein Wort hatte. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, wo die Nachricht kam, dass die Stadt gefallen ist, konnte er wieder reden und er hat es ja schon vorausgesehen und vorhergesagt und natürlich wurde er hier auch gerechtfertigt als Prophet, dass das, was er prophezeit hat, wirklich eingetroffen ist vor den Menschen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so, Menschensohn, die Bewohner jener Trümmerstätten im Land Israel sagen, Abraham war ein Einzelner und er nahm das Land in Besitz, wir aber sind viele, uns ist das Land erst recht zum Besitz gegeben. Das war jetzt so die Selbstgerechtigkeit, vielleicht auch Arroganz von denen, die übrig geblieben sind, im Überrest, die Nebukadnezar und die Babylonier übrig gelassen haben in Jerusalem oder in Juda. Und die jetzt sagen, okay, deswegen wird Gott uns das Land in Besitz geben, weil wir haben es verdient sozusagen. Wenn es Abraham gibt, dann hat er uns recht. Darum sage ich zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, ihr esst euer Opferfleisch mit Blut und erhebt eure Augen zu euren Götzen und vergießt Blut. Also sie haben sich nicht an die Vorschriften gehalten und falsche Götzen angebetet und ungerecht gelebt. Das solltet ihr das Land besitzen. Nur weil ihr Nachkommen Abraham seid. Nee, Abraham ist der Vater der Gläubigen. Und die Glaubenden, die sind die Nachkommen Abrahams und die erben mit ihm die Verheißung. Und er sagt, das solltet ihr das Land besitzen. Ihr verlasst euch auf euer Schwert, verübt Gräuel und macht an jeder die Frau seines Nächsten unrein, total unmoralisch gelebt. Das solltet ihr das Land besitzen. So sollst du zu ihnen sagen, so spricht der Herr, Herr, so wahr ich lebe, wenn nicht alle, die in den Trümmerstätten leben, durch Schwert fallen und wenn ich nicht jeden, der auf dem freien Feld ist, den wilden Tieren hingebe, dass sie ihn fressen. Und wenn nicht die, die in den Festungen und in den Höhlen sind, an der Pest sterben. Also dieselben Plagen, die auch über die anderen gekommen sind. Und in Jeremia 40 bis 44, glaube ich, war es, gell? Haben wir ja gesehen, die traurige Geschichte eigentlich von dem Überrest, der da zurückgeblieben war, die sich da gegenseitig umgebracht haben und dann weggeführt wurden nach Ägypten und dann hat sie dort das Schicksal erlangt, wo die Babylonier gegen Ägypten gekommen sind. Also Gott sagt ihnen, denkt nicht, wenn ihr nicht wirklich umkehrt,
nirgends hinfliehen, ja.
Denkt nicht, weil ihr jetzt nicht in der Verschleppungswelle dabei wart, dass ihr besser seid oder dass ihr irgendwo das Land erben werdet. Das Land gehört dem Herrn und er gibt es, wem immer er will. Und es gibt ja auch heute viele, die sagen, ja, der Nation Israel gehört das Land. Ich weiß nicht, ob heute, ob sie ein Anrecht drauf haben in diesem Sinn, solange sie nicht umgekehrt sind zu dem Messias. Aber so ähnliches Denken, weil wir Abrahams Nachkommen sind, deswegen gehört uns das Land, aber nee, da war eine Bedingung. Eine Bedingung. Gott hat vorhergesagt, schon in 5. Mose, wenn ihr anderen Götzen nachfolgt, wenn ihr mir nicht nachfolgt, wenn ihr untreu werdet, dann werde ich euch rausschmeißen, wie ich die Kananiter vor euch rausgeschmissen habe. Also, all diese Dinge, glaube ich, zählen bei Gott nicht so viel. Welchem Volk oder welche Nachkommen, es zählt das Herz. Menschen, die wirklich Buße tun, die wirklich zu ihm umkehren und ernsthaft mit ihm gehen, ihm vertrauen. Nicht dieser Hochmut auf eigene Leistung, wie diese Leute hier hatten. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich das Land zur Öde und zum Grausen mache, wegen all ihrer Gräuel, die sie verübt haben. Er hat ihnen Verheißungen gegeben, das werden wir mehr und mehr sehen, jetzt nachdem Jerusalem gefallen ist, wird der Fokus von Gericht in Ezekiel auf Hoffnung und Verheißung wechseln. Aber wird mit den Zurückgekehrten aus der Verbannung, wird er seine Nation wieder aufbauen und sie werden wieder das Land aufbauen und nicht die, die übrig geblieben sind in Jerusalem. Die waren nicht besser als die anderen. Und du Menschensohn, die Söhne deines Volkes reden über dich an den Wänden und in den Türen der Häuser und einer redet mit dem anderen. Jeder mit seinem Bruder und sagt, kommt doch und hört, was das für ein Wort ist, das vom Herrn ausgeht. Also sie haben über ihn geredet, wie wahrscheinlich über jeden Propheten jeden Pastor, jeden Leiter geredet wird. Und sie kommen zu dir, wie eben Volk zusammenkommt und sitzen vor dir als mein Volk und hören deine Worte, aber sie tun sie nicht. Denn Liebesverlangen ist in ihrem Mund, danach handeln sie, ihr Herz läuft ihrem unrechten Gewinn nach. Und siehe, du bist ihnen wie einer, der ein Liebeslied singt, der eine schöne Stimme hat und gut zu spielen versteht, und sie hören deine Worte, doch sie tun sie nicht. Wenn es aber kommt, siehe, es kommt, das Gericht, so werden sie erkennen, dass ein Prophet in ihrer Mitte war. Also die Leute sind zu ihm gekommen, haben schönes Gesicht gemacht, haben scheinbar zugehört, gesagt, ja, ja,
Hörer und
so, wie man sich ein schönes Liebeslied mit einer schönen Stimme anhört, aber schauen wir mal, was der Prophet zu sagen hat. Ein bisschen Show, ein bisschen Unterhaltung, aber sie haben nicht auf seine Worte gehört und es nicht getan. Sie haben nicht echt Buße getan. Und ja, wie Jakobus sagt, Glaube ohne Worte ist tot. Seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Da bringt das Frucht. Kapitel 34, und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, weissage über die Hirten Israels. Die Hirten Israels waren die Leiter, politischen, wahrscheinlich auch die geistlichen Leiter, ist an beide adressiert. Und spricht zu ihnen, den Hirten, so spricht der Herr, Herr, Jahwe. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Die Milch genießt ihr und mit der Wolle kleidet ihr euch. Das fette Vieh schlachtet ihr, die Herde weidet ihr nicht. Also die Anklage gegen die Leiter Israels, denen, die da in Jerusalem übrig geblieben sind, vielleicht auch die Leiter in der Verbannung, war, ihr weidet euch selbst und nicht die Herde. Die Milch genießt ihr, mit Wolle kleidet ihr euch, das ist auch okay. Ein Hirte darf leben von seiner Herde, gilt auch geistlich, soll es dem Ochsen nicht das Maul verbinden, also ist schon okay, wenn ein Pastor, heißt ja übersetzt Hirte, wenn ein Hirte lebt, von der Herde sozusagen, aber er hat auch einen Auftrag. Und das war das Problem hier, die haben für sich selbst gelebt, sich selbst geweidet und sich nicht um die Herde gekümmert. Die haben die Herde eigentlich nur als Mittel zum Zweck gesehen, um sich selbst zu bereichern, um sie auszunehmen, um, weiß nicht, vielleicht Anerkennung zu bekommen oder eine Position oder was immer es für Motivationen gibt, ja, eine Bühne da vorne, aber sie hatten kein Herz für die Herde. Und das ist überführend für uns, wo wir uns selber prüfen können als Herden, haben wir da das rechte Herz. Unser Herz ist ja da oft sehr betrügerisch. Ja. Was ist wirklich unser Herz? Sind wir da, um zu nehmen oder sind wir da, um zu geben? Ich habe da ein Zitat vom Pastor Chuck, habe ich im Internet gefunden, habe ich angefangen ihn zu lesen, wo er über Dienst schreibt und um das rechte Herz, und er hat uns ja auch immer wieder gelehrt, es geht darum, dass wir dienen, dass wir geben, nicht nehmen, dass wir dienen, nicht bedient werden. Und er schreibt hier, hier ist ein wichtiger Schlüssel für jeden, der an den geistlichen Dienst denkt. Ich denke, eine der größten Gefahren, die im Dienst existieren, und ich denke, es wird dich schneller aus dem Dienst schmeißen als alles andere, ist, dass du die Ehre nimmst, oder die Anerkennung nimmst für das Werk Gottes. Wenn du einen effektiven Dienst für Jesus hast, musst du zuerst kommen zum Kreuz und den alten Menschen als gekreuzigt mit Christus betrachten. Du musst wie Paulus mit Christus gekreuzigt sein, denn in dem Moment, in dem Gott in deinem Leben zu wirken beginnt durch die Kraft des Heiligen Geistes, da sind viele naive Menschen da draußen, die anfangen werden, auf dich zu sehen, als ob du irgendjemand Besonderer wärst, weil Gott dich gebraucht. Manchmal haben die Menschen ihre Augen auf die Menschen ausgerichtet, statt auf Gott. Sie schauen das Instrument an und diese wollen dann die Ehre in dem Instrument als die Ehre in Gott, der dieses Instrument gebraucht. Also eine große Versuchung für uns, also jeden, der von Gott benutzt ist, das die Ehre zu nehmen dafür.
Dass wir es nicht für uns.
Ist ein gutes Wort, denke ich, ja, dass ein Diener Gottes zuerst ans Kreuz muss. Dieses ganze Selbst. Ja, warum will ich Pastor sein oder Ältester sein? Warum will ich vorne stehen und predigen? Geht es um mich? Oder geht es um die Schafe? Will ich Anerkennung? Ich meine, das ist eine ständige Versuchung, in der wir auch sind, glaube ich. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von uns behaupten kann, ich habe nie ein Problem damit. Mit Stolz. Oder, klar, tut uns ja auch gut, ne, wenn wir das bekommen. Aber Gott sieht unser Herz. Oder sich gar bereichern zu wollen an den Schafen. Es gibt ja viele, die ein Leben in Luxus leben auf Kosten von den lieben Gläubigen, denen sie sagen, wenn du mir gibst, dann wird Gott dich segnen und dann riesen Villen bauen damit. Wie auch immer, es geht ja nicht nur um Geld, es gibt ja auch andere Benefits, sage ich mal, die jetzt ein Hirte haben kann von der Herde, sei es Anerkennung oder eine Position oder dass die Leute dich manchmal erheben und denken, du bist der Superheilige, weil sie dich nur Sonntag sehen.
Die Vorbereitung und Master zu der Predigt, dann spricht es dich ja auch selber, das überführt dich auch selber. Ja. Du predigst ja auch zu dir, das ist ja auch dein Herz, das gibst du dann weiter. Und es ist ja auch Gott, das Wort da drin, das fließt dann ja.
Ja, klar.
Und klar stehst du da und irgendwie willst du ja auch nicht negativ rüberkommen, das ist ja logisch. Aber so im Endeffekt, ja, das, was dann in deinem Herzen ist, dass das dann weiterfließt. Und ja, irgendwie so.
Und es ist ja auch nicht schlecht, wenn die Leute kommen und sagen, hey, das war eine gute Predigt. Ich meine, hoffentlich. Wir bereiten uns ja gut vor. Wir ringen im Geist. Wir beten. Aber das Ding ist dann in unserem Herzen, es Gott weiterzugeben und nicht anfangen zu denken, oh, dafür lebe ich jetzt. Oder weißt du, bin ich nicht gut und stolz werden. Und das ist der Fall. Und wir müssen zuerst ans Kreuz, so wie der Paulus. Ja, auch wenn wir da weiterlesen, ich lese ja gerade nochmal, ne?
Genau.
Wo er sagt,
nicht ich, sondern Christus.
Ich habe nichts zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss zu verkündigen. Und dann sagt er, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch als Aufseher eingesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. So wertvoll, das müssen wir uns mal vor Augen halten, so wertvoll ist ihm seine Gemeinde, jeder Einzelne hier.
Passt auf uns selbst, habt Acht auf euch selbst. Das ist erstmal so die, genau, dass das nicht übersehen wird.
Und dann sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. So diese Wölfe in Schafspelzen hatten wir ja erst vor 2-3 Wochen am Sonntag im Gottesdienst in Matthäus 7. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen hinter sich her. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Nacht und Tag nicht aufgehört habe, einen jeden unter Tränen zu ermahnen. Das war das Herz eines Hirten. Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, aufzuerbauen und ein Erbe unter allen Geheiligten zu geben. Ich habe von niemandem Silber oder Gold oder Kleidung begehrt. Es soll, wenn man das sagen kann. Er sagt nicht, ich habe von niemandem was genommen, sondern ich habe es nicht begehrt. Das heißt, sein Herz war in Ordnung. Er war nicht habsüchtig. Hat den Dienst nicht aus Habsucht getan. Ihr selbst wisst, dass meinen Bedürfnissen und denen, die bei mir waren, diese Hände gedient haben. Er hat sogar noch gearbeitet, sich selbst am Leben erhalten und die, die mit ihm waren. Ich habe euch in allem gezeigt, dass man so arbeiten, sich der Schwachen annehmen und an das Wort des Herrn Jesus denken müsse, der selbst gesagt hat, geben ist seliger als nehmen. Das ist ein Wort für uns. Geben ist seliger als nehmen. Das gilt ganz besonders für Diener. Jesus hat gesagt, ich bin der gute Hirte. Johannes, ja, Kapitel 10, ja. Vers 10. Ich bin der gute Hirte und der gute Hirte gibt sein Leben für die Schafe. Das ist unser Vorbild.
Ja, in dem ist so, ja klar, wenn du schüttest auch dein Herz aus, du gibst dein Herz den, ja, durch das Wort den, ja, den Schafen oder jetzt die dann auch das Hören, das ist schon ein bisschen, du, dass du dich einfach so, ja, entleerst irgendwie, das ist ja eigentlich, ja.
Also wir müssen da sehr gut auf unsere Motivation achten, warum? Will ich das machen, was ich machen will?
Ist da, ja, das ist klar, das ist ja.
Und uns sein Herz schenken lassen für die Schafe.
Aber ich denke, die Menschen erkennen das schon irgendwie so, die spüren das schon so ein bisschen ab. Ob das auch von Herzen kommt, denke ich mal. Das, was gepredigt wird, oder das, was du dann sagst, das irgendwie.
Ich glaube, die Leute merken es wahrscheinlich vor
schon.
Uns, ob wir stolz sind
das
oder
schon,
uns selbst in den Mittelpunkt stellen wollen. Ja. So, hey, guck mal, wie geistlich ich bin, wie toll ich nicht bin.
Das ist also, schon.
Muss auch.
Ja, das ist ja gut, dass unsere Frauen haben, die sagen es uns dann ja schon, die merken das ja am ehesten, wenn da irgendwas.
Und auch einfach echt sein vor der Herde. Ich bin nicht besser, ich bin nicht der Superheilige.
Genau.
Klar, wenn er mich nur eine Stunde sonntags oben an der Kanzel sehe, dann ja, bin ich superheilig, aber frag mal meine Frau und meine Kinder. Und manchmal ist es gut, auch mal ein bisschen was davon zu erzählen und zu sagen, da habe ich versagt. Ich bin nicht der Superheilige. Die Herde weidet ihr nicht, Vers 4, die Schwachen habt ihr nicht gestärkt. Es verdient sie, Schwachen zu stärken. Und das Kranke habt ihr nicht geheilt. Und das Gebrochene nicht verbunden. Und das Versprengte nicht zurückgebracht. Und das Verlorene nicht gesucht. So wie der gute Hirte, der die 99 Schafe zurücklässt, um dem einen Schaf, also Jesus, der gute Hirte, persönlich liebte jedes einzelne Schaf, so wie Jesus oder Paulus gesagt hat, ich habe jeden von euch unter Tränen ermahnt, da ist eine persönliche Beziehung zwischen dem Hirten und seinen Schafen, das ist auch was, ja, was herausfordernd ist, finde ich auch.
Ja,
ich bin da manchmal auch schüchtern, muss ich ehrlich sagen, ne? So ein bisschen. Aber ein Hirte muss seine Schafe kennen. Ein Hirte ist mehr als ein Lehrer. Es gibt, Gott hat der Gemeinde Lehrer gegeben, aber wir sind Hirten und Lehrer. Das ist mehr. Ein Lehrer kann an der Bibelschule lehren, aber ein Hirte muss an seiner Herde dran. Ein Pastor, ein Ältester muss mit der Herde leben, muss die Leute kennen, muss
auf sie zugehen.
Ja.
Wirklich da, ja. Aber das,
und klar, Weide meine Schafe, das ist ja, das Erste, dass das, wir gute Nahrung austeilen, das Wort Gottes. Liebst du mich, Petrus? Ja, dann weide meine Schafe. Das ist der erste Dienst, aber es ist noch mehr. Es ist dieses Persönliche, dieses die Schwachen stärken, die Kranken heilen, das Gebrochene verbinden, das Versprengte versuchen zurückzuholen, das Verlorene. Sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht, mit Gewalt, so wie die Welt. Jesus hat mich an Matthäus 20 erinnert, natürlich gleich, wo Jesus, die Jünger haben gestritten, wer der Größte unter ihnen ist. Das ist so unser menschliches
Streit.
Ich will mich groß machen. Ich will den Dienst oder meine Position benutzen, um mich groß zu machen. Es geht um mich. Aber Jesus rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Also die Chef, den Chef raushängen lassen, die Diener unterdrücken. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß sein will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Sklave aller. So wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist unser Oberhirte, der Hirte und Aufseher unserer Seelen. 1. Petrus 2. Und er ist unser Vorbild. Also nicht mit Härte Menschen manipulieren oder durch Gesetzlichkeit unter Druck setzen, irgendwo so einen Druck aufbauen, Leute, ihr müsst mir geben. Oder hier, verehrt mich. Nee, nicht mit Gewalt, nicht herrschen. Wir können Leute auch nicht dazu zwingen, uns als Hirten zu sehen. Ja. Hat unlängst ein Gespräch mit einem Pastor, der sehr verletzt war, weil Leute seine Gemeinde verlassen haben. Und das war auch was, was hatten wir auch schon, was ich gemerkt habe, okay, manche Leute, das sind dann halt nicht meine Schafe. Wenn Gott sie, wenn sie woanders hingehen, dann, wenn sie mich nicht als Hirten sehen können,
dann kannst du niemand zwingen.
Hoffentlich ist es nicht, dass ich ihnen total Unrecht getan habe, aber mein Gott, ich höre auch manche Leute lieber predigen als andere. Wir sind da manchmal auch zu hart mit den Leuten, die gehen vielleicht oder nehmen es persönlich. Aber nicht mit Druck. Wir versuchen, ihnen nachzugehen, sie zurückzubringen, uns auszustrecken, aber nicht irgendwie um zu herrschen oder mit Gewalt. Ja, der Pastor hat mir erzählt, ja, die müssen doch hier. Und ohne meinen Segen sozusagen sind sie gegangen. Na, geh. Warte mal, du nimmst dich das selbst zu wichtig, ne? Du bist nicht der. Jesus ist der Hirte. Es geht nicht um Kontrolle, dass ich alle unter Kontrolle habe und alle nur das machen, was ich will. Oder ich bin Diener. Und manche Leute begleiten wir eine Zeit lang und dann ziehen sie weiter. Und es tut uns weh, wenn wir investiert haben in Menschen und sie lieb haben. Und dann ziehen die wegen irgendeinem Pipifax dann weiter und. Aber es sind seine Schafe.
Ja.
Versuch's nachzugehen. Du segnest sie, wenn sie weiterziehen zu einem anderen Unterhirten.
Ja, ja.
Das ist was, was wir lernen müssen, da auch gnädig zu sein in so Situationen, weil die schwer sind. Ich weiß, es tut weh. Aber dass wir da nicht bitter werden, das habe ich meinem Bruder da gesagt, hey, pass auf, dass du bist da bitter in deinem Herzen, du musst vergeben, auch Hirten müssen vergeben, wenn die Schafe gebissen haben. Ganz besonders die Hirten. Aber auf jeden Fall nicht über mit Härte über sie herrschen, nicht mit Gewalt. Paulus hat ihnen auch was Ähnliches gesagt, na, dass ihr nicht herrscht über die Erde, sondern dass ihr...
Und Petrus ja auch, sagt er auch.
Oder Petrus war es, oder dass ihr Diener der Herde
nicht um verständlichen Gewinns willen, sondern von Herzens. Ganzen Herzen damit der Oberhirte oder Erzhirte uns den Siegeskranz der Herrlichkeit geben kann oder geben wird, wenn wir ja aus Gnade irgendwie, keiner hat es sich verdient, aus eigener Kraft bestimmt.
Ja. Er ist der Oberhirte und wir sind seine Diener. Und, wir versuchen den anderen
zu helfen. Es ist auch gerade so, dass Gott so übernatürlich dann auch wirkt. Vielleicht gerade so bei so Typen, die eigentlich von Haus aus ja gar nicht so in der Lage wären. Und Gott macht so was Großes aus ihnen durch ja, seine Gnade, durch die Gaben, die er dann gibt auch.
Ja, dann kriegt er auch die Ehre.
Selber ist schon so. Vielleicht so ein extrovertierter Typ bist, dem das gar schwerfällt, aber einer, der das gar nicht ist irgendwie und dass er trotzdem dann die Autorität hat oder das, ja, das von Gott geschenkt kriegt, das ist dann Gnade bei Gott. Das ist, ja, das ist irgendwie was Großartiges.
Ein Pastor in Amerika, der ist Legastheniker, der kann gar nicht lesen, die Bibel.
Ja.
Der hört dann immer nur Audio. Und lernt es auswendig und predigt dann, das ist echt.
Genau, das ist wirklich.
Auf der anderen Seite gibt es auch, oder gab es auch in der Calvary Chapel Bewegung so richtige Control Freaks, ne? Pastoren, die sehr, ich bin der, der alles beherrschen muss, der alles kontrolliert und ohne mich geht gar nichts und jeder muss, ich manage alles und jeder muss mich wegen jeden Furz fragen.
Aber
wegen jeder so richtige.
Das war ja ganz anders.
Nee, er nicht, aber.
Aber und so halt, ja klar, ich meine.
Das ist es eben genau nicht. Und es sieht auch nicht schön aus. Ich meine, in den Augen der Welt, das ist sektenmäßig, ja, wenn da einer ist, der versucht, alle zu kontrollieren und alles zu beherrschen und wieder stolz mich in den Mittelpunkt stellen. Und letztendlich, glaube ich, ist es auch Stolz, ne? Wenn wir versuchen, die Schafe zu kontrollieren oder wenn wir überhaupt so dieses Denken haben, das sind meine Schafe, das ist meine Gemeinde.
Ja,
das ist die Herde, der du dienen darfst.
Ja.
In dem Sinn ja, aber die gehören nicht dir.
Das ist mein Eigentum.
Die gehören nicht dir. Und das ist gut, wenn wir da am Boden bleiben und da nicht in dieses Denken reinfallen, das ist ganz gefährlich. Und es bringt dem Herrn Unehre, wenn Pastoren solche Control Freaks sind, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und klar, wir müssen anhand von Wort Gottes Sünde zurechtweisen und dem folgen, was der Herr uns gezeigt hat, aber mit Barmherzigkeit und Gnade und Liebe und nicht mit Manipulation und Unterdrückung und Druck und so weiter. Und Vers 5 lesen weiter und sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren. Oh, vielleicht ist ja die Lösung, und manche Menschen denken so, ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht hier mit einem Pastor oder der Leiterschaft einer Gemeinde, ich werde mich überhaupt nicht mehr leiten lassen, vergiss es, wir brauchen keine Hirten, jeder ist sein eigener. Und das funktioniert auch nicht wirklich gut, ne? Wie wir hier sehen. Sie zerstreuten sich, weil sie ohne Hirten waren und wurden den Tieren des Feldes zum Fraß. Also geistlich gesprochen haben sie sich zerstreut, sind in verschiedene falsche Richtungen gegangen, haben falsche Götzen angebetet und wurden den Tieren des Feldes zum Fraß. Bild für heidnische Nationen. Raubtiere. So zerstreuten sich und irrten umher meine Schafe auf allen Bergen und auf jeden hohen Hügel und über das ganze Land hin und meine Schafe, da sind meine Schafe zerstreut worden und da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Also haben sich zerstreut hier auf die Hügel, waren ja auch oft Götzenhügel und das Traurige ist, da ist niemand, der nach ihnen fragt und niemand, der sie sucht. Also die Leiter, die Hirten, die waren auch anteilslos. Denen waren die Schafe gar nicht wichtig, die waren gefühllos, denen war es egal. Keine Herzensbeziehung da. Darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, für wahr, weil meine Schafe zum Raub und meine Schafe allen Tieren des Feldes zum Fraß geworden sind, weil kein Hirte da war und meine Hirten nicht nach meinen Schafen fragten und die Hirten sich selbst weideten, nicht aber meine Schafe weideten, darum, ihr Hirten, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an die Hirten, und ich werde meine Schafe von ihrer Hand fordern und will ihnen ein Ende machen, dass sie nicht länger meine Schafe weiden. Und die Hirten sollen nicht mehr sich selbst weiden, und ich werde meine Schafe aus ihrem Rachen retten, dass sie ihnen nicht mehr zum Fraß seien. Aus dem Rachen der Schafe, na, das sind die Wölfe in Schafspelzen. Schafe haben keinen Rachen eigentlich. Ne? Aber Gott sagt ja, ich muss meine Schafe retten vor den eigenen Hirten. Ob das jetzt Leute in der Gemeinde sind oder der Hirte der Familie oder von mir aus der Hirte deines Unternehmens. Wir sollten da ganz anders ticken, als die Welt tickt. Denn so spricht der Herr, Herr, siehe, ich bin es und ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Hat mir Jeremia 23 auch schon.
Da war die Parallele.
Ähnliches Wort. Ja,
das hat er auch so über die Hirten.
Ist auch wie Absatz. Kapitel 33 war im Prinzip eine Wiederholung von Kapitel 3 in Hesekiel. Der Wächter hat man auch schon gehabt.
Genau, der Wächter.
Und auch dieses Hirtenthema finden wir immer wieder in der Bibel, in den Propheten auch. Ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Wie ein Hirte sich seiner Herde annimmt am Tag, da er unter seinen zerstreuten Schafen ist, so werde ich mich meiner Schafe annehmen und werde sie retten aus allen Orten, wohin sie zerstreut worden sind, am Tag des Gewölks und des Wolkendunkels. Und ich werde sie herausführen aus den Völkern und sie aus den Ländern sammeln und sie in ihr Land kommen lassen. Und ich werde sie weiden auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an den Wohnplätzen des Landes. Also das hatten wir in Jeremia, dieses Bild, auch Jesaja, dieses Bild, die Nationen, die auf dieser Straße nach Zion ziehen. Und hier der gute Hirte Jesus, der gute Hirte, wird sie selber weiden. Nach meiner Überzeugung her, Bilder für das messianische Zeitalter, für den neuen Bund unter Jesus. Dass die Nationen kommen in seine Gemeinde von überall her und er wird sie weiden. Auf den Bergen Israels, an den Bachrinnen und an allen Wohnplätzen des Landes. Auf guter Weide werde ich sie weiden und auf den hohen Bergen Israels wird ihr Weideplatz sein. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden, der gute Hirte. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue.
So in dem Lied, der wunderbare Hirte.
Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Und das ist was Wunderschönes, dass wir daran denken dürfen, dass der Herr unser Hirte ist. Er ist unser Hirte, er ist der Oberhirte. Und mit so einem Herzen kümmert er sich um uns. Also selbst die, die wir unter Hirten sind, haben ja noch einen Hirten. Wir sind
an seinem Herz
freischwebend, Gott sei Dank. Auch wir dürfen, haben jemanden, wohin wir uns wenden können. Wir dürfen einem Hirten folgen. Und wenn wir ihm folgen, dann gehen wir in die richtige Richtung voran, denen, die Gott uns anvertraut hat. Das ist auch wichtig, dass wir Nachfolger sind. Dort auf den Bergen Israels werden sie auf gutem Weideplatz lagern und fette Weide beweiden. Ich selbst will meine Schafe weiden und ich selbst will sie lagern, spricht der Herr, Herr. Das Verlorene will ich suchen und das Versprengte zurückbringen und das Gebrochene will ich verbinden und das Kranke will ich stärken. Also wenn du dich verloren fühlst oder verlaufen hast oder irgendwas gebrochen ist und du Heilung brauchst, dann komm zu ihm, wenn du dich krank fühlst. Wir sind alle im Krankenhaus oder in der Gemeinde Jesu. Wir sind alle noch nicht vollkommen.
Krankenhaus ins Gesundheitshaus. Ja. Genau, auf dem Weg.
Das Fette aber und das Starke Ja, des stolzen Fetten werde ich austilgen und mit meinem Recht werde ich sie weiden. Und ihr, meine Herde, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich werde richten zwischen Schaf und Schaf. Also nicht nur die Hirten, sondern jetzt geht es auch um die Schafe, wie sie miteinander umgehen. Zwischen Schaf und Schaf, den Widdern und den Böcken. Erinnert uns an Matthäus 25. Ja, wie sie sich
der Schafe
hier auch drauf. War üblich damals, dass ein Viehbesitzer oder ein Hirte seine Schafe gemeinsam mit seinen Ziegen geweidet hat. Oft waren es so vermischte Weiden, also ein sehr vertrautes Bild. Ist es euch zu wenig, die gute Weide, weidet ihr ab und den Rest eurer Weide zerstampft ihr mit euren Füßen? Das klare Wasser trinkt ihr und das restliche trübt ihr mit euren Füßen? Also sehr rücksichtsloses Verhalten, egoistisch. Hauptsache ich habe was gegessen und der Rest ist mir dann egal. Ich denke dann an die anderen. Und meine Schafe sollen abweiden, was eure Füße zerstampft haben und trinken, was eure Füße getrübt haben. Das Käsewasser von euren Füßen. Darum so spricht der Herr, Herr zu ihnen. Siehe, ich bin es und ich werde richten zwischen fettem Schaf und magerem Schaf. Also die fetten Schafe waren die, die andere unterdrückt haben und eigentlich nicht nur unterdrückt, die waren richtig fies, die waren heimtückisch zu ihnen. Die wollten ihnen ans... So, ich habe mich satt gegessen, aber du kriegst nichts hier, dir versau ich. Das ist richtig fies. Zwischen fettem Schaf und magerem Schaf, weil ihr all die Schwachen mit Seite und Schulter verdrängt habt und mit euren Hörnern stoßt, bis ihr sie nach draußen zerstreut habt. Also diese Ellbogentechnik, die ungeliebten Konkurrenten wie in der Welt halt. Und sie haben hier die aus der Herde rausgeekelt, aus der Gemeinde rausgeekelt, könnten wir im übertragenen Sinn sagen. Und dann, was ist dann mit ihnen passiert? Bis sie nach draußen zerstreut habt, so will ich meine Schafe retten, damit sie nicht mehr zum Raub werden. Die Raubtiere sie gefressen. Dann. Und es gibt Menschen, ich treffe manchmal Menschen, die so verletzt sind von Geschwistern, von der Gemeinde, dass sie ja, nichts mehr damit zu tun haben wollen. Und dann einsame Schäfchen sind, die draußen unter Wölfen und Bären herumlaufen und einfache Opfer sind. Oft dann auch geistig Schiffbruch erleiden oder auf eine ganz schräge Linie kommen. Und ich werde richten zwischen Schaf und Schaf und ich werde einen Hirten über sie einsetzen. Der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Mehrzahl der Ausleger, und ich schließe mich da an, sehen hier ein Bild für Jesus. Manche glauben, dass David nochmal in einem zukünftigen Reich unter Jesus herrschen wird, aber ich glaube, es ist eine messianische Stelle, die über Jesus hier spricht, den Sohn Davids. David war ein Bild für ihn. Mein Knecht David, der wird sie weiden und der wird ihr Hirte sein. Ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ich, der Herr, habe geredet und ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen. Einen Bund des Friedens. Das haben wir im neuen Bund. Ich denke an Epheser, wo er sagt, diese Feindschaft, diese Mauer zwischen den Heiden und den Juden, der ist niedergerissen und er hat aus den beiden einen neuen Menschen gemacht, eins gemacht. Friede, Einheit in Jesus.
Sind jetzt nicht mehr gestern Fremdlinge, sondern zusammengefügt zu einem Leib. Das ist schön, ja.
Das ist wunderschön. Ich werde einen Bund des Friedens mit ihnen schließen. Frieden mit Gott, Frieden miteinander. Sein Friede. Regiere in unserem Herzen, sei der Schiedsrichter in unserem Herzen. Heißt es. Ich werde die bösen Tiere aus dem Land austilgen und in der Wüste werden sie sicher wohnen und in den Wäldern schlafen können. Und ich werde sie und die Umgebungen meines Hügels zum Segen machen. Und ich werde den Regen fallen lassen zu seiner Zeit. Regengüsse des Segens werden es sein. Also Gottes Segen, Bild von Landwirtschaft, einer Agrargesellschaft, Regen, Ernte, Ertrag. Dieses Bild, Bild auf das Reich Gottes, das messianische Zeitalter unter Jesus, dem Messias. Und der Baum des Feldes wird seine Frucht geben und das Land wird seinen Ertrag geben und sie werden in ihrem Land sicher sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich die Stangen ihres Jochs zerbreche und sie aus der Hand derer rette, die sie knechteten. Oh, Gott sei Dank ist Jesus gekommen, um uns zu befreien von der Macht der Sünde. Und sie werden die Nationen nicht mehr zum Raub werden. Und die wilden Tiere der Erde werden sie nicht mehr fressen. Das ist hier parallel Nationen. Und die wilden Tiere der Erde spricht von den heidnischen Nationen, die ihnen Feinde waren. Sondern sie werden in Sicherheit wohnen und niemand wird sie aufschrecken. Und ich werde ihnen eine Pflanzung zum Ruhm erstehen lassen und sie werden nicht mehr durch Hunger im Land weggerafft werden und die Schmähung der Nationen nicht mehr ertragen müssen. Und sie werden erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott, mit ihnen bin und dass sie, das Haus Israel, mein Volk sind, spricht der Herr, Herr. Und ihr, meine Herde, ihr Menschen seid die Herde meiner Weide. Ich aber bin euer Gott, spricht der Herr, Herr. Wie wunderschön, oder? Dass wir ihn, den guten Hirten, als unseren Hirten haben dürfen.
Alles sind wir Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn ihm zum Preis.
Doch ein Lied drüber über diesen Vers. Wir sind die Menschen seiner Weide. Lies mal Kapitel 35 noch schnell, das ist eigentlich, gibt es eigentlich nicht viel dazu zu sagen, ein Gerichtswort über eine weitere heidnische Nation, über die Edomiter. Es waren ja die Nachkommen Esaus und Esau und Jakob haben sich ja schon im Mutterleib nicht vertragen und das hat sich weiter gesetzt. Die Edomiter haben sich auf die Seite der Babylonier geschlagen und
der Nahum hat auch das Gericht über Edom verkündigt, der kleine Prophet Nahum, ja. Das war auch dann in der Zeit.
Amos hat auch über sie gesprochen. Und das Wort des Herrn geschah zu mir so: Menschensohn, richte dein Gesicht gegen das Gebirge Seir und weissage über es, das war so das Kerngebiet der Edomiter, östlich des Jordans. Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich will an dich, Gebirge Seir. Und ich strecke meine Hand gegen dich aus und mache dich zum Entsetzen und Grausen. Deine Städte mache ich zur Trümmerstätte und du selbst wirst Ödland sein. Und du wirst erkennen, dass ich der Herr bin. Und warum hat der Herr das getan? Warum hat er sie gerichtet? Vers 5. Weil du eine beständige Feindschaft hegtest und die Söhne Israel der Gewalt des Schwertes preisgabst, zur Zeit ihres Unglücks, zur Zeit der endgültigen Strafe. Also, wie gesagt, haben sich wahrscheinlich auf die Seite der Babylonier geschlagen oder vielleicht auch noch die geflüchtet sind, angegriffen. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, ja, ich mache dich zu Blut und Blut wird dich verfolgen. Weil du Blut nicht gehasst hast, soll Blut dich verfolgen. Edom heißt so viel wie Rot, also Rot, Blut, vielleicht auch ein Wortspiel hier. Und ich mache das Gebirge Seir zum Entsetzen und Grausen und rotte den, der hinzieht und zurückkehrt aus ihm aus. Und seine Berge fülle ich mit seinen Erschlagenen an. Auf deinen Hügeln und in deinen Tälern und in allen deinen Bachrinnen sollen vom Schwert Erschlagene fallen. Das war die größte Schande damals natürlich, wenn man nicht anständig begraben wurde.
Gerafft sind oder hin da liegen.
Zu ewigen Einöden mache ich dich und deine Städte sollen nicht bewohnt werden. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Weil du sagst, die beiden Nationen, die beiden Länder gehören mir. Wahrscheinlich Israel und Juda. Die haben sich gedacht, okay, wenn jetzt Israel von den Assyrern und Juda von den Babyloniern weggeführt worden sind, dann kann ich mir das Land einheimsen. Und es gibt archäologische Belege, dass die Edomiter zumindest Teile von dem Westjordanland eingenommen haben oder dass sie dort waren. Darum, so wahr ich lebe, spricht der Herr, Herr, werde ich an dir handeln, nach deinem Zorn und nach deiner Eifersucht, mit denen du aus Hass gegen sie gehandelt hast, also Eifersucht. Mhm. Müssen wir auch aufpassen, das ist ein ganz gefährliches Gefühl oder gefährliche, ist ja nicht nur ein Gefühl, ist eine Herzenseinstellung eigentlich. Neid, Eifersucht. Mit denen du aus Hass gegen sie gehandelt hast und ich werde mich ihnen zu erkennen geben, wenn ich dich gerichtet habe. Das wird ein Gericht sein, ein Zeichen sein, das Gericht. Und du wirst erkennen, dass ich, der Herr, alle deine Lästerungen gehört habe, die du gegen die Berge Israel ausgesprochen hast, indem du sagtest, sie liegen verwüstet da und sind sie zum Fraß gegeben. Und ihr habt mit eurem Mund gegen mich groß getan und eure Worte gegen mich überreichlich gemacht. Ich habe es gehört. Also haben gegen Gott geredet. Was brauchen wir denn? Wir sind so arrogant, stolz gegen Gott. Und Gott sagt, ich habe es gehört. Hört es bei jedem Menschen, der so stolz gegen ihn redet. So spricht der Herr, Herr, wie du dich gefreut hast, dass das ganze Land eine Einöde war, so will ich dir tun. Wie du deine Freude hattest an dem Erbteil des Hauses Israel, weil es verwüstet war, ebenso werde ich dir tun. Eine Einöde sollst du werden, Gebirge Seir und ganz Edom insgesamt, und sie werden erkennen, dass ich der Herr bin. Also Gerichtswort über eine weitere Nation. Gleichzeitig natürlich auch in diesem Kontext von Heil für Israel, in dem Gott die Feinde richtet, beschützt er sein Volk.
Da steht in, also im Obadja, das ist ein Kapitel, da ist bei mir da auch die Randbemalung, die Ruinen der Stadt, also der Hauptstadt Edom, die war Sela, später Bela genannt, aus massiven Blöcken des rosa gefärbten Felsens, waren lange in den Wüstengebieten südlich des Toten Meeres verborgen. Sie wurden im Jahr 1812 entdeckt und sind heute stille Zeug von der Erfüllung der Prophetie, dass Edom eben, also die Hauptstadt da, die Hauptstadt Sela, zerstört wurde.
Genau. Genau.
Von dem Obadja her.
Ist ein wunderschöner Ort zu besuchen, Petra.
Da
geht man durch so einen engen Canyon, es war nur zugänglich durch so einen, weiß nicht, ein, zwei Kilometer langen engen Canyon mit ganz hohen Wänden. Und dann kommt man plötzlich in dieses Tal mit diesen wunderschönen Tempeln und Gebäuden aus dem Felsen gehauen. Das haben allerdings nicht die Edomiter gemacht, sondern das ist von den Nabatäern, die kamen später dorthin. War ein arabisches Volk und aber ja, ein faszinierender Ort.
Das ist ja auch so ein Wortspiel, also dann so Petrus, also du bist Petrus, der Stein, und auf diesem Felsen Petra, glaube werde ich dann, also Jesus ist ja der Grund der Gemeinde, also das ist ja so
sein Bekenntnis, du bist der Christus.
Genau, auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Jesus.
Ja.
Und er ist ja auch quasi ein Stein dazu.
Ja.
Petrus, ein Stein. Ja.
So sind wir alle lebendige Steine, gell?
Dass wir nicht draußen rumliegen, sondern uns,
dass wir
eingebaut sind in den Tempel, im geistlichen Hause.
Die Schafe seiner Weide. Ja, lass uns beten.
Ja.
Lieber Vater, ich danke dir dafür, dass wir auf dem Felsen Jesus gegründet sein dürfen. dass wir da einen festen Halt haben und eine Burg und eine Festung, Herr, für unsere Seelen. Und ja, danke, dass du unser Hirte bist, Jesus. Und dass du so bist, wie wir hier gelesen haben, ein guter Hirte, ein liebevoller, sanfter, barmherziger, dass du so mit uns umgehst. Und Vater, ich möchte für uns beten, dass du uns zurüstest, gute Hirten zu sein, da wo du uns als Unterhirten hingestellt hast, Herr, dass wir dich reflektieren. Herr, dass wir nie unsere eigene Ehre oder eigene Größe suchen oder materiellen Reichtum oder Ansehen, was immer, Herr, sondern allein dich, Herr, und dass wir deine Ehre suchen und das Wohl deiner Schafe suchen, Herr, zu dienen, nicht bedient zu werden. Erforsche du da unser Herz, Herr, und zeig, ob dein gottloser Weg in uns ist, Herr, und führe uns auf deinem guten Weg, dass wir gute Hirten und gute Vorbilder deiner Herde sein können. Und Vater, öffne uns die Augen für die, die krank und schwach sind und die Ermutigung brauchen oder auch Ermahnung, Trost. Und hilf uns, Vater, dir ähnlich zu sein, zu deiner Ehre.